Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Und damit herzlich willkommen zu unserer, ja, wie sagt man, Weihnachtsausgabe, hätte ich fast gesagt.
Also das Ambiente stimmt jedenfalls. In unserer Kneipe, in unserem Winterquartier hier, ist alles weihnachtlich geschmückt. Viele Weihnachtsfeiern vorne. Wir sind diesmal ganz hinten im Restaurant gelandet, weil vorne Weihnachtsfeiern sind.
Ja,
und die sind ja auch manchmal ausschweifend.
Aber im Grunde genommen haben wir heute ja auch Weihnachtsfeier, wenn du so willst. Ne?
Genau.
Wir haben gerade schön gegessen.
Sehr schön gegessen. Wir haben Tapas gegessen. Hier gab es auch Wildgulasch. Da dachte ich, du steckst zu, und dann hast du dich aber doch für Tapas entschieden.
Ja, Tapas haben wir Tradition.
Ja, völlig richtig.
Von daher. Ne?
Ja.
Also, heute unsere Best of des Jahres. Heute erfahrt ihr, was sind die
drei Bücher
unserer Ansicht nach besten Bücher des Jahres gewesen.
Und wir wissen, da wartet ihr drauf. Wir haben uns jetzt echt beeilt. Wir wollten damit noch vor Weihnachten raus. Und es gibt da einen großen Unterschied zwischen uns beiden. Weil du, und wenn ich so, ich habe nochmal geschaut, was haben wir denn dieses Jahr vorgestellt, was hast du vorgestellt, was habe ich vorgestellt. Und bei dir ist es ja nicht entscheidend, dass es aus diesem Jahr ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinen Top 3 ist jetzt. Ich habe den absoluten Anspruch, dass es aus diesem Jahr sein muss.
Okay.
Aber, weil ich jetzt guckst, müsstet ihr sehen, wie Sven in seinen Rucksack guckt. Wir wissen nicht, was der andere hat, ne? Muss man dazu sagen. Die Bücher sind im Rucksack verschlossen. Aber weil ich das weiß, dass bei dir das nicht an erster Stelle steht, dass es aus diesem Jahr sein muss, habe ich ein Buch aus 2024 mitgenommen, was außer der Konkurrenz ist.
Ah, ja.
Was ihr aber trotzdem lesen wollt. Und ich will gar nicht groß erzählen, was es ist, aber ich finde, dass man dieses Buch gelesen haben muss.
Ach so, du fängst gleich mit der Zugabe an.
Ja, weil danach sind wir im Flow.
Okay, gut.
Und es ist halt nicht unter den Top 3, weil es 2024 schon erschienen ist. Ich es aber dieses Jahr vorgestellt habe. Das ist Marseille 1940.
Oh, ja.
Von Uwe Wittstock.
Das hat einen französischen Buchpreis bekommen.
Hat es?
Ja.
Völlig zu Recht.
Ja, das hat einen Preis bekommen, dieses Jahr.
Absolut großartig. Über die Intellektuellen in Frankreich, die zum Zweiten Weltkrieg gerettet worden sind. Teilweise Thomas Mann nach Amerika und viele seiner Bekannten und die Intellektuellen-Szene nach Marseille zu jemandem, der dort versucht hat, die aus dem Land zu bringen, als die Nazis in Frankreich eingefallen sind und das Leben wirklich sehr, sehr schlimm dort wurde in Marseille. Ja. Dieses Buch, ich will es jetzt nicht nochmal groß vorstellen, aber Die große Flucht, Marseille 1940, müsst ihr lesen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, du hattest erzählt von einem, ich glaube, ein Amerikaner war das,
ja,
ne, der über die Ausreisegenehmigung entscheiden musste. Dann.
Genau.
Und bei dem sind alle aufgelaufen, quasi.
Bei denen sind alle aufgelaufen. Er hat ganz, ganz viele Menschen gerettet. Am Anfang noch über den Hafen von Marseille. Alle wollten nach Amerika. Das war so die große Chance, irgendwie dem Krieg zu entgehen. Viele hat er auch über Portugal geschickt. Einige sind auch auf der Flucht schon verstorben. Andere konnte er retten. Hannah Arendt, die ja auch gerade wieder groß in den Medien ist.
Stimmt, ja.
Franz Werfel. Große Autoren, große Maler, große Intellektuelle. Und es ist so, wenn dieser ganze Anfang des Buches, da denkst du noch so, boah, die sind ja gar nicht so richtig im Krieg. Die haben sich getroffen in Hotellobbys, haben Champagner getrunken, haben sich wohlgefühlt noch, trotz Krieg. Der kam näher, der kam immer näher. Es wurde wirklich brutal. Und genau das ist so diese Waage, die dieses Buch so großartig macht. Die Intellektuellen, die man versuchen wollte zu retten,
ja,
die aber auch so gelitten haben wie alle anderen, aber sicherlich später, weil sie auch das Geld hatten und die Möglichkeiten, sich noch ein bisschen länger im Untergrund zu halten. Das Buch ist großartig. Lest es, Uwe Wittstock. Es ist wirklich nur eine kurze Zugabe, aber mir war das wichtig, einmal zu sagen, weil ich ja weiß, dass deine Bücher garantiert nicht alle aus 2025 stammen.
Ich schaue
das ein bisschen außer der Reihe ist.
Ja. Ja, kann ich mich gut daran erinnern, als du das vorgestellt hattest und wie begeistert du davon warst.
Ja, vollkommen fasziniert.
Okay, das war jetzt so, der Vorläufer.
Das war nur so ein kleiner Vorläufer. Ja. Du kannst gerne anfangen.
Ja.
Ich wollte dir nicht das den okay. großartigen Beginn nehmen.
Dann fange ich erstmal an mit meiner Nummer 3.
Ich bin so gespannt.
Meine Nummer 3 ist sehr unterhaltsam. Es gibt viele Stellen, wo ich gelacht habe.
Ja.
Das ist das Buch ja. Gezo.
Ja. Kann mich sehr gut erinnern an die Ausgabe.
Gezo von Beatriz Serrano.
Ja.
Einer Autorin aus Madrid. Und das Buch hat mich wirklich extrem begeistert. Hängen geblieben ist bei mir der Spruch: Frauen, die bei Zara Home Duftkerzen kaufen, stehen kurz vor dem Zusammenbruch.
Genau, genau. Kann ich mich auch noch erinnern, hast du letztes Mal schon zitiert bei ja, dem Buch.
Genau, also hier geht es ja um Marisa, die ist so Anfang 30, arbeitet in der Werbung als Head of Creative Strategy.
Aha.
Sie sagt über sich und ihren Job: Ich weiß, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es Jobs wie meinen nicht gäbe. Sie wollte eigentlich Künstlerin werden, ist aber im Büro gelandet, ist jetzt Werberin für Beauty-Artikel geworden. Sie sagt über ihren Job: Meine Arbeit besteht darin, freundlich zu sein und heiße Luft zu verkaufen.
Ich erinnere mich, dass wir da sehr gelacht haben.
Ja, genau, genau. Und dieses Buch hat eine sehr schöne zweite Ebene. Nämlich letztlich geht es ja darum, ne, also wie ist es uns gelungen, unsere Träume zu verwirklichen. Also
ja.
Machen wir beruflich wirklich das, was wir wirklich machen wollen, oder sind wir in einem Bullshit-Job gelandet? Und das ist ja wirklich eine große Diskussion. Auch heutzutage, glaube ich, viele achten ja heute darauf, dass sie auch eine gewisse Sinnhaftigkeit in ihrem Job erleben. Und das hat mir an dem Buch sehr gefallen, dass es genau also, diese Diskussion so aufgreift.
Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass man Dinge tut in seinem Leben, die einem auch gefallen. Man verbringt mehr Zeit mit seinem Beruf als mit seiner Familie meistens. Und ich musste immer, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal auch erzählt habe, in einem Stern-Interview oder in einem Stern-Artikel habe ich mal genau dieses Wort Bullshit-Jobs, es gibt übrigens auch ein sehr empfehlenswertes Buch, das Bullshit-Jobs heißt,
ja.
Wo sie Jugendliche gefragt haben, wie sie sich ihr Leben vorstellen. Also das waren Studenten oder Leute, die gerade Abi gemacht haben. Und was wollen sie machen? Und da war das genau das, was du gerade sagst, war so der Konsens. Wir wollen keinen Bullshit-Jobs. Und da hat der Interviewer nachgefragt: Was ist denn ein Bullshit-Job?
Ja.
Und dann ein junges Mädel, die irgendwie studiert hat, gesagt: Naja, 3D-Animation für Mercedes-Benz zu machen.
Ja, stimmt. Ich wollte aber kurz eine Stelle vorlesen.
Ja, bitte. Ich wollte nur mal kurz.
Die sie ganz gut charakterisiert. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite seit 8 Jahren in der Werbebranche, 6 davon in dieser Agentur. Ich habe als Junior angefangen, danach wurde ich Texterin und jetzt habe ich eine Stelle im mittleren Management mit einem eigenen Team und einem absurden englischen Titel, der nur dazu dient, mich auf LinkedIn wichtig erscheinen zu lassen und auf Tinder irgendwelche Höflichkeitsfragen zu beantworten. Tatsächlich kann ich nichts so richtig gut und ich weiß nicht, wie ich hierher geraten bin. Ich hege den Verdacht, dass ich das Spiel einfach so lange perfektioniert habe, bis die anderen mir nach und nach abkauften, dass ich Superprofi in meinem Job bin.
Ja, also diese Blenderseite halt, ne, von Werbern, das ist halt wirklich, wirklich hart.
Ja, ja, das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam geschrieben. Hat mich so ein bisschen auch an 3990 erinnert.
Genau.
Eins der tollsten Romane. Was wir
hier schon sehr abgefeiert
ja,
haben.
Oft, ja. Eins der tollsten Romane über die Werbebranche. Und ich kann wirklich nur sagen, lest dieses Buch, weil es ist sehr unterhaltsam, hatte ich ja eben schon gesagt.
Ja.
Auch diese Haltung, dieser Zynismus, dieser Sarkasmus, es geht darüber hinaus. Als Leser fängt man selber an, auch über seinen eigenen Job mal so ein bisschen nachzudenken, ob das alles so richtig ist, was ich da mache. Das finde ich immer ganz gut, wenn man so ein bisschen auch ja, inspiriert wird zu einer gewissen Selbstreflexion.
Ja.
Und wenn man aber auch inspiriert wird, ja, sich darüber hinaus auch mit Büchern dieser Thematik zu befassen. Also 3990 hat mir, ich habe es zum zweiten Mal gelesen, das hat mir so einen riesen Spaß gemacht. Ich konnte einfach nicht anders. Ich dachte, da liest du jetzt mal rein.
Ja.
Es gibt eine tolle Biografie von Amir Kassai. Das ist einer der berühmtesten Werber.
Haben wir hier auch vorgestellt.
Die wir auch vorgestellt hatten. Ja. Also da schließt sich dann so ein bisschen was an.
Ja.
Auch der Film 3990, es soll Menschen geben, die haben den Film immer noch nicht gesehen und das Buch immer noch nicht gelesen.
Das darf nicht sein.
Darf nicht sein. Also wenn ihr zu diesen Menschen gehört, dann habe ich euch jetzt nicht nur Geht so empfohlen, sondern auch noch zwei andere Geschichten.
Aber ich habe da eine Frage.
Ja.
Wir haben ja schon oft drüber geredet, wir arbeiten ja beide beim Fernsehen. Du ja im Bereich aktuelle Berichterstattung beim Schleswig-Holstein-Magazin vom NDR. Ich eher für die unterhaltenden Sachen, auch beim NDR. Was macht es mit dir, wenn du so sagst, so selbstreflektierend? Ist das was, wo du auch darüber nachdenkst, ist das dieser Job, den ich mache, ist es das, was ich will, was mir was gibt? Ich sage es deshalb, da kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken, über die richtige Antwort.
Ja.
Wir haben ja beide viel mit Kameraleuten zu tun und ich habe sehr viel auch mit freien Teams zu tun. Und das sind ja, auf eine Weise sind das ja Künstler.
Ja.
Die haben wirklich Ambitionen, tolle Bilder zu machen. Und wenn du mit denen über die Werbung sprichst, Werbung zu machen oder so Industriefilme, wo es einfach um tolle Bilder geht, dann sind die ja alle sofort Feuer und Flamme. Und wenn ich mir dann für mich aber vorstelle, ich mache jetzt eine Werbung für irgendeine Seife,
ja,
und muss die so in Szene setzen und beschäftige mich Tage, Wochen, Monate lang möglicherweise, weil da sind ja auch wahnsinnige Budgets drin, mit diesem Stück Seife, dann kann ich mir das für mich und mein Leben überhaupt nicht vorstellen, auch wenn man wahrscheinlich ganz viel Geld damit verdient. Aber ich bräuchte Inhalte. Und also das wäre so für mich, ich würde sagen, ich mache den richtigen Job. Wie ist das bei dir?
Also da machst du jetzt echt einen Riesenfass.
Ja, ich glaube auch. Ja. Aber du hast gesagt, du hast den Ball zu mir gespielt. Du hast gesagt, dass das auch so was Selbstreflektierendes hat, wenn man das Buch liest.
Ja, also wenn du sagst Industriefilme, kann ich das total verstehen, weil ich glaube, dass viele Kameraleute auch Lust haben, schön zu drehen. Und wenn sie wissen, dass sie einen Industriefilm machen, dann wissen sie, sie haben da Platz. Sie können sich da bildlich auch schön ausbreiten und tolle Sachen machen. Und das ist in dieser aktuellen Berichterstattung, ist das schon auch wichtig.
Ja.
Aber es geht ja in erster Linie darum, dass du ein teilweise auch komplexes Thema bildlich so transportierst, dass du als Zuschauer, der zum ersten Mal von dem Thema gehört hat, das auch sofort versteht.
Ja.
Und ich glaube, dass du da als Kameramann so ein bisschen anders drehen musst dann. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Kameraleute da auch schnell von desillusioniert sind.
Ja.
Aber die Werbung hat natürlich die gleiche Gefahr. Wenn du jetzt das mit der Seife ansprichst, man befasst sich jetzt stundenlang mit dieser Seife und will das toll machen. Am Ende kommt ja nur ein 30-Sekunden-Spot raus.
Ohne Inhalt.
Ja,
ohne
Inhalt. Und das ist ja genau das, was 3990 zum Thema hat. Dieser Frust der Werber, dass die meisten Ideen nie stattfinden.
Ja.
Weil sie dem Auftraggeber zu krass sind, weil der Auftraggeber zu sehr in Masse denken muss und so weiter. Da steckt also wahnsinnig viel Frustration dann auch drin.
Ja. Ja.
Also ich kann nur für mich sagen, ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Mir sagen oft Menschen, ey, du siehst ja jeden Tag was Neues. Du müsstest eigentlich mal ein Buch schreiben, weil du kommst ja überall hin.
Ja, ja.
Also ich war
auch neulich, so ein Ort, an den man normalerweise nicht kommt.
Ja, genau. Ich war neulich im Atomkraftwerk, was gerade zurückgebaut wird.
Gibt es übrigens einen empfehlenswerten Insta-Spot zu von dir?
Ach so, ja.
Ein Reel.
Ja.
Fand ich sehr gut.
Also ich sehe wirklich so viele unterschiedliche Sachen. Auf der anderen Seite gibt es immer gewisse Dinge, die du an deinem Job immer, wo du immer sagen kannst, boah, das nervt mich total.
Ja.
Das zieht mich irgendwie runter. Aber ich wollte, also kurz vorm Abitur hatte ich erst die Entscheidung getroffen, dass ich werden möchte. Und da wollte ich Journalist werden. Ich wollte eigentlich Sportreporter werden.
Ja.
Und bin jetzt seit kurz nach dem Studium, auch schon während des Studiums, Journalist und bin froh darüber.
Ja.
Also das ist für mich genau das Richtige.
Ja, okay. Ja.
Und deshalb kann ich sagen, da habe ich Glück gehabt.
Ja, schön. Ja, man wünscht nur jedem auch jetzt auch in Bezug auf dieses Buch, dass man das von sich sagen kann und dass man das findet.
Ja.
Ja, okay.
Kommen wir mal zu deiner Nummer 3 des Jahres.
Meine Nummer 3 ist von Jan Kostin Wagner, Eden.
Ja.
Ich fasse...
Harter Stoff, wie ich finde.
Sehr, sehr harter Stoff. Ist so ein bisschen angelehnt an die Geschichte von Ariana Grande in Manchester mit dem Bombenanschlag. Hier in diesem Buch passiert das Gleiche. Es ist eine glückliche Familie, Die Tochter geht mit Freundinnen an ihrem Geburtstag zu einem Konzert. Die heißt auch Ariana. Aber und der Vater fährt mit der Familie oder mit den Kindern dahin. Die gehen rein, er geht in ein Restaurant, hört am Ende dieses Konzerts, freut sich die ganze Zeit für seine Tochter, dass sie das alles miterleben kann, hört am Ende dieses Konzerts einen dumpfen Knall, geht in diese Halle und findet das Chaos vor. Da ist ein Bombenanschlag verübt worden. Seine Tochter ist tot. Er versucht sich irgendwie da so zu orientieren. Und das ist alles ganz furchtbar. Es ist ganz furchtbar beschrieben auch, ganz traurig. Das Interessante an dem Buch ist aber der Umgang von ihm und von seiner Frau Kerstin, wie sie mit diesem Verlust, mit diesem Einschnitt im Leben umgehen.
Ja, das ist ja immer höchst unterschiedlich dann.
Das ist höchst unterschiedlich. Während er versucht, das für sich so weit wie möglich aufzuklären, versucht die Kerstin das ganz anders zu verarbeiten. Also sie frisst es sehr in sich rein, spricht nicht so viel drüber, geht so weit, dass sie zum Beispiel zu ihrer Mutter, die in einem Altersheim lebt, dass sie ihr das verschweigen, weil sie ist auch ein bisschen dement. Und sie sagen nicht, wie es ihrer Tochter geht. Sie fragt immer, wie es ihr geht und was ist. Und sie tun so, als sei alles in Ordnung, um diese Mutter nicht noch weiter zu belasten. Es nimmt dann wahnsinnig schräge Züge auch an.
Also ja, das erinnere ich noch. Dank des Vaters.
Der Vater, genau. Der fängt an, sich auch mit Bruder des Täters zu treffen. Eine komplett skurrile Situation, weil er natürlich auch von einer Art Hass gesteuert. Also das ist eine islamistische Tat auch.
Ja.
Auch damit so umzugehen, wie in diesem Buch ohne Islamismus zu verurteilen, sondern das als einen Fakt darzustellen, wie es eben nun mal passiert ist. Und das ist ja leider oft so, dass es religiöse Hintergründe gibt für Taten. Und er will dann halt in die Wohnung des Täters. Also er möchte gerne sehen, wie hat er eigentlich gelebt und wie kommt er dazu, so einen schrecklichen Anschlag zu verüben. Er lungert dann quasi an diesem Haus rum. Da ist ein Spielplatz und er stellt sich vor, wie der da immer so saß und die Sache beobachtet hat, wie er das geplant hat. Und es gelingt ihm, in die Wohnung zu kommen und es gelingt ihm sogar, diese Wohnung zu mieten.
Ja.
Und einige Dinge von seiner Tochter dort unterzubringen, damit er ihr auf eine Weise nahe ist. Ich sage jetzt nicht, was diese Tat mit der Ehe macht und wie es endet, natürlich sowieso nicht. Es ist aber ein wahnsinnig bewegendes Buch und ich könnte jetzt jeden verstehen, wenn ich jetzt das hören würde, diesen Podcast, mir würde jemand so ein Buch empfehlen und würde sagen, um Gottes Willen, ich bin selbst Vater, das kann ich nicht ertragen. Das ist absolut unmöglich zu lesen.
Ja.
Und ich habe eigentlich nur reingelesen und war auch so eigentlich so drauf, dass ich gedacht habe, das kann ich nicht weiterlesen, das ist nicht möglich. Und dann zieht es dich so rein und Jan Kostenwagner ist einfach ein großartiger Autor, weil er das, was wir ja auch immer sagen, beides beherrscht. Er hat eine fantastische Sprache und er erzählt Geschichten,
ja,
die jedem von uns passieren können.
Ja, ich hatte ja auch mal was von ihm gelesen. Tage des letzten Schnees hatte ich ja damals auch schon erzählt.
Ja.
Hatten wir hier auch im Podcast schon. Auch nochmal eine super Empfehlung. Ne? Das ist ja ganz anders. Und deshalb hat es mich total überrascht, dass Jan Kostin Wagner sowas wie Eden schreibt.
Ja, ja. Das ist sein erster Roman. Er hat sonst ja Krimis geschrieben. Also das ist ja auch ein Kriminalroman, den du vorgestellt hast damals.
Richtig, genau, ja.
Und was ich auch so für all unsere Musikfans, und wir haben ja viele, es gibt ja demnächst sogar eine Playlist so von Michael Robben.
Ja, die wollte er uns zu Weihnachten schenken, hat er neulich noch mal geschrieben.
Ach, das ist ja. So nett, das ist so gut.
Ich bin mega gespannt.
Jetzt kommt noch ein sehr sphärischer Titel dazu, hoffe ich zumindest. Ja. Spirit of Eden, nämlich von Talk Talk. Daher stammt auch dieser Titel Eden. Der Vater hat Kontakt zu einem Freund, mit dem seine Tochter so anbandelte. Die waren noch nicht so richtig zusammen, aber irgendwie schon verliebt. Und es ist auch eine wahnsinnig dramatische Szene. Der Freund von ihr hat ein Referat in der Schule zu halten. Und er weiß von der Tochter, dass sie sich da so mit ihm gebannt hat, ob das auch gut wird. Und er wartet die ganze Zeit, dass sie in die Klasse kommt und zuhört bei diesem Referat.
Ja.
Und sie kommt halt nicht und er muss dann halt irgendwann anfangen und ist halt ganz taugt und kann sich überhaupt nicht vorstellen, was passiert ist. Und der hält weiter Kontakt zu der Familie nach dem Tod der Tochter und trifft sich mit dem Vater immer. Und die beiden haben ein ganz interessantes Verhältnis. Er ist ja eine ganz andere Generation, aber die unterhalten sich. Und irgendwann spielt der Vater ihm halt dann Spirit of Eden von Talk Talk vor und erzählt auch die Geschichte von Talk Talk, wie die ja, die hatten ja diese ganzen Hit, Life's What You Make, It's Such a Shame und großartige Pop-Songs. Und dann haben die ja genug Geld gehabt und gesagt, so, jetzt machen wir das, was wir wollen. Und dann sind sie sehr, sehr sphärisch, also Platten, auf die man sich einlassen muss, die dann aber so was für mich so entwickeln, was ich so großartig finde. Also diese ja. letzten beiden Talk Talk Alben sind fantastisch. Sie haben halt keine Hits mehr. Das ist auch weit weg von jeder Kommerzialität und vom Radio. Und dieses Spirit of Eden auch. Und sowas mag ich ja, wenn man so einen Titel findet, der auf so einer anderen Ebene noch funktioniert. Und deswegen finde ich den Titel gut. Gut gewählt.
Ja.
Das Buch ist wahnsinnig berührend, wahnsinnig traurig natürlich. Es gehört auch zum Traurigsten, was ich je gelesen habe. Und doch kannst du es nicht weglegen. Und es ist wahnsinnig mitreißend und interessant. Mein Platz 3.
Krass.
Jan Kosten-Wagner, Eden.
Ja, echt eine krasse Geschichte.
Ja.
Ziemlich krass, jetzt geht es jetzt bei mir weiter. Das war eins der krassesten Bücher, die ich in letzter Zeit, überhaupt in den letzten Jahren gelesen habe. Hat mich teilweise echt an American Psycho erinnert, streckenweise. Und das ist das Buch mit dem Titel Brennende Himmel.
Ja. Ja.
Von Nadja Insolja.
Ich wusste, dass das bei dir eine Rolle spielt. Da hast du damals schon. Ja, ja. Das war mir klar. Ja.
Also, das ist wirklich echt hart. Heavy Metal der Literatur. Das ist ein ruppiger Ritt.
Das müsste man jetzt mal mit so einem Aufkleber machen. Heavy Metal der Literatur. Zitat zweimal. Super.
Ein Buch wie ein Faustschlag.
Wie ein Rücken.
Ja, das Buch ist echt krasse Kost, würde ich mal sagen. Es ist im gewissen Sinne auf jeden Fall auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Handelt viel vom Erwachsenwerden, vom es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Vater-Sohn-Geschichte, Mutter-Tochter-Geschichte.
Ja.
Und zwar auf wirklich ultraharte und schmerzhafte Art und Weise. Ich spiele in Italien, zum Teil in einer Stadt, die Paloma heißt. Und im Ferienort Campo Rotondo.
Das ist irgendwo in Sizilien oder so wahrscheinlich.
Ja, irgendwo in Süditalien auf jeden Fall. Ja. Und es geht schon mit so einer Selbstmordszene los. Wir lernen da Riccardo Giordano kennen. 36 Jahre alt, der steht am Strand, ist in Tränen aufgelöst und hält sich eine Pistole an den Kopf. Und es ist Winter 2019. Und da muss man sich, das hat auch so was Filmisches, ne? Man hat das so filmisch vor sich. Und dann kommt so diese softe Blende mit der Einblendung 20 Jahre vorher.
Ah, okay.
Und da lernen wir Teresa kennen. Und ihre Mutter. Ihre Mutter ist eine sehr strenge, fanatische Katholikin. Mhm. Und die Beziehung der beiden ist auch ultra problematisch. Die Mutter neigt auch zu massiver Gewalt gegenüber ihrer 16 Jahre alten Tochter.
Ja.
Und sie sind halt in diesem Urlaubsort auch. Sie fahren da jedes Jahr hin. Und da verliebt sich die Tochter in einen 19-jährigen Jungen. So ein außergewöhnlicher Typ ist das. Und das ist der, den wir ganz am Anfang kennenlernen, der jetzt also mit der Waffe in der Hand da am Strand steht, 20 Jahre später. Also 19 Jahre später, um genau zu sein.
Ja,
ja sorry, jetzt springe ich wieder zurück. Also jetzt gehen wir wieder ins Jahr 2019. Diese besagte Teresa, die sich da also im Ferienort verliebt hat, in den 19-Jährigen, die hat einen Sohn, Nicolo heißt der. Der ist drogenabhängig, der neigt zu Gewalt, hat plötzlich aufkommende Wutanfälle. Er ist ziemlich gut durchtrainiert, ist sehr attraktiv, hat aber ein problematisches Verhältnis zu Frauen und auch zu seiner Mutter. Der hasst seine Mutter. Und dann eines Tages meldet sich auf einmal der Vater. Der Vater, das ist immer so ein schwieriges Thema zwischen ihm und seiner Mutter. Und weil er diesbezüglich bei seiner Mutter auch immer nicht weiterkommt, er spürt, dass sie ihm da irgendwas verheimlicht, hat er auch so ein schwieriges Verhältnis zu ihr. Und dieser Vater, der meldet sich dann auf einmal, also 2019, und will mit ihm essen gehen. Und in Wirklichkeit will er aber mit ihm im Auto in diesen Ferienort fahren, wo er sich damals in seine Mutter verliebt hat. Mhm.
Also eine Reise in die Vergangenheit als Roadtrip. So.
Ganz genau so. Ja. Ganz genau so. Und zwar mit wirklich krassen Szenen auch mittendrin.
Weil es sind dann eher Gespräche oder sind Erlebnisse?
Es ist beides.
Okay.
Es ist beides. Erschwerend kommt dazu, dass der Vater, also die Mutter sagt dann an der Stelle zu ihrem Sohn, hör bitte auf so zu reden, weil du erinnerst mich an ihn.
Noch.
Und da sitzen jetzt also Vater und Sohn im Auto und haben diese 5-Tagesreise vor sich. Zwei Menschen äußerst schwieriger Charakter, die sich da jetzt also näher kommen. Ich habe, glaube ich, schon immer mal wieder so Vater- und Sohn-Geschichten hier vorgestellt. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie finde ich das Thema immer ganz spannend.
Na, ich finde, ich habe ja eine wahnsinnige Fable für Coming-of-Age-Geschichten.
Ja.
Und die stellst du ja auch gerne vor.
Ja, richtig. Ja. Richtig. Und das ist so eine plus Vater und Sohn, plus Mutter und Tochter damals. Also wirklich mit jede Menge wirklich ultra harter, krasser Szenen. Mhm. Also ich habe immer so gedacht, okay, das Buch zu lesen, das muss man wollen, aber, ja. Weil das wirklich echt harter Stoff ist. Aber es ist auch auf der anderen Seite, es ist so rasant, es hat auch so tolle Themen. Ne, allein schon auf wie Vater und Sohn sich so annähern wieder so langsam, obwohl das beides sehr problematische Charaktere sind. Und was mich auch total nachdenklich gestimmt hat, ist so diese Gewalt zwischen Mutter und Tochter. Also wir lesen ja heutzutage immer viel auch über häusliche Gewalt. Mhm. Worüber am meisten natürlich immer berichtet wird, ist diese gewalttätigen Ausbrüche Männer gegenüber ihren Frauen. Mhm. Und wenn ich das so lese, wie der Autor hier zwischen Mutter und Tochter ein Bild zeichnet, voller Gewalt und Brutalität, da habe ich mich dann das ist so hängen geblieben bei mir, dass ich dann auch selber gedacht habe, haben wir da im Zweifel ein großes Thema, über das gar nicht so gesprochen wird. Weil Gewalt zwischen Mutter und Töchter darf ja eigentlich nicht sein. Nee. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Nee,
Gewalt darf sowieso gar nicht sein.
Ja.
Also in gar keinem Zusammenhang. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist in jedem Fall mal ein sehr spannendes Thema.
Ja.
Es gab ja neulich so eine Studie über Gewalt weiter und das war eine erschreckend hohe Zahl von Gewalttätern oder Menschen, die schon Gewalt in den eigenen 4 Wänden erlebt haben.
Ja, ja.
Es war absolut erschreckend.
Ja, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ach ja, gut, jetzt hat er mal einen Roman gelesen und glaubt gleich, dass wir hier ein riesengesellschaftliches Thema haben. Aber was ich so bis jetzt mitbekommen habe, wie Töchter über ihre Mütter denken, ich habe es ja bei meiner Mutter auch immer mitbekommen, da war ihre Mutter war jetzt auch nicht so unbedingt, also es war jetzt nicht von Gewalt durchsetzt, aber was ich da so mitkriege, also ich habe manchmal das Gefühl, so sehr, sehr, sehr häufig ist dieses Verhältnis der Tochter zur Mutter also mindestens mal schwierig.
Ja.
Also habe ich das wirklich schon ganz häufig jetzt so festgestellt. Aber ich wollte noch mal kurz eine Szene hier vorlesen. Da geht es jetzt um Vater und Sohn. Also die beiden sind ja jetzt unterwegs, quer durch Italien. Mhm. Hier mal ein Gesprächsauszug zwischen den beiden, wo beide sich so ein bisschen näher kommen. Das fand ich dann auch ganz schön. Der Sohn fragt jetzt seinen Vater, ich verstehe nicht, also du hättest doch Anwalt werden können oder was weiß ich, Richter. Warum hast du mit der Uni denn nicht weitergemacht? Ich konnte nicht. Du konntest nicht? Ich konnte nicht. Wer hat dich denn davon abgehalten? Ich selbst. Du selbst? Kannst du mal damit aufhören, den Papagei zu spielen, sagte sein Vater kichernd. Wenn du nur sinnlosen Mist raushaust, es ist nicht so, dass ich habe es nicht geschafft, unterbrach der Vater ihn. Das ist alles, Ende der Geschichte. Niccolo, so heißt der Sohn, nickte. Er hätte nicht gewusst, was er sagen soll, und für lange Augenblicke umhüllte sie ein sehr lärmendes Schweigen. Die Fehler, versuchte es sein Vater erneut, die Fehler, die wir machen, oder? Die Fehler, die wir machen, bleiben nicht in den Jahren eingeschlossen, in denen wir sie begangen haben, wie Statuen, wie so Skulpturen, die Zeit anfrisst und schließlich zerbröselt. Die Fehler, die wir machen, sind wie eine Infektion, meiner Meinung nach. Eine Krankheit, die sich nach und nach alles nimmt. Sie beginnt an dem Punkt, wo du sie dir geholt hast und bringt dich um. Er hielt inne, schloss und öffnete die Augen. Und ich habe das spät kapiert, glaube ich. Wieder Schweigen. Obwohl er nicht sicher war, ob er das verstanden hatte, verspürte Nicolo zum ersten Mal den Wunsch, ihn zu umarmen. Aber er verscheuchte den Gedanken.
Oh, okay.
Und
sehr schöner Auszug.
Ja, und das ist so das, was dieses Vater-Sohn-Verhältnis auch dann anfängt langsam zu prägen. Mhm. Auch hier so diese zweite Ebene. Wie leben wir eigentlich? Also der Vater hat so ein Lebensmotto, das hat er auch gegenüber damals, als er 19 war und seine 16-jährige Freundin kennenlernte, der immer so gesagt hat, wenn ich auf etwas Lust habe, dann mache ich es. Punkt und gut. Also dieses Thema, dieses im Moment leben, das zu tun, was man will, so ein bisschen Rock'n'Roll ausleben, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern ne, dieses, das ist auch das, was er seinen Sohn ständig fragt. Lässt du dich geschehen, ist so eine Frage. So. Der Sohn kann damit erstmal gar nichts anfangen. Er fragt sich, was soll denn das für eine Frage sein? Irgendwie so. Aber dahinter steckt auch so dieses, ne, also packen wir das Leben mit den Hörnern.
Richtig, ja? Also, packst du es an oder lässt du es so laufen?
Genau. Und wie gehen wir auch damit um, so Chancen, die sich bieten, also auf diversen Ebenen. Mhm. Ergreifen wir die oder sind wir da zu schüchtern, sind wir da zu bescheiden, dass wir sagen, ja, ich doch nicht. Nee, für mich kommt das gar nicht in Frage. Mhm. Ich mach mal hier so, ich biege jetzt mal an dieser Kreuzung, biege ich mal lieber da ab.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist auch so Thema in diesem Buch. Und
spannend.
Und das eine Ding ist, ne, also von wegen dieses, ich nehme mir, was ich will, das ist bei seinem Vater total schief gegangen. Mhm. Nicht umsonst steht er ja am Strand
mit der Pistole in der Hand.
Ja. Und bei seinem Sohn sieht es ganz schlecht aus. So, und die beiden fahren jetzt also 5 Tage durch Italien, um in diesen Ort zu kommen, wo es passiert ist. Mhm. Was da passiert ist, sage ich jetzt natürlich nicht, darum dreht sich das. Auf das, was da passiert ist, da steuert die ganze Geschichte drauf zu.
Und das erfährt man erst dann sehr spät, was da noch... Okay.
Also man kann es so ein bisschen erahnen.
Ja.
Aber letztlich bin ich da nicht so unbedingt drauf gekommen. Und Mattia Insolja, der schafft das also da wirklich so einen tollen Bogen zu spannen und diese ganze Geschichte auf verschiedenen Ebenen zu erzählen. Auch ein ganz spannender Typ. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass er beschreibt ja in diesem Buch diese Teresa, also die Mutter von diesem krassen Sohn,
ja,
als sie 16 war, also eher so nicht besonders selbstbewusst, so ein bisschen übergewichtig, kommt bei den Jungs deshalb auch nicht so gut an, muss sich diverse Sprüche anhören. Und der Autor sagt, Teresa ist so wie ich mit 16. Ich habe viele Erfahrungen auch verspätet gemacht, hat er erzählt in einem Interview. Und meine Eltern hatten sich deshalb so ein bisschen Sorgen gemacht. Seine Altersgenossen, seine Kumpels sind alle ausgegangen, haben krass Party gemacht. Und er ist mit 17 irgendwie immer zu Hause geblieben und hat alles so ein bisschen so verspätet erlebt. Und deshalb kann er sich mit dieser Theresa sehr gut identifizieren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Aber das fand ich so ganz interessant. Irgendwie auch so ganz sympathisch irgendwie so. Und das ist meine Nummer 2. Mattia Insolja, Brennende Himmel.
Klingt toll.
Ja.
Klingt toll. Gut. Meine Nummer 2. Und ich glaube, das würde dich nicht überraschen, dass ich dieses Buch raushole. Ist von Elisa Hoven, Dunkle Momente.
Ja, das erinnere ich, ja. Das ist die Strafrichterin.
Das ist eine Strafverteidigerin.
Eine Strafverteidigerin.
Die in diesem Buch so ihre härtesten Fälle zusammenfasst. Die auf eine ganz, es sind eigentlich Kurzgeschichten oder es sind Geschichten von diesen Fällen. Die enden halt immer im Gericht und vorne wird erzählt, was ist eigentlich genau passiert.
Ja.
Und man merkt erst ganz am Ende, also es klingt immer so ein bisschen durch, dass die einen gewissen Zusammenhang haben, diese Fälle. Die ist einmal einem Straftäter aufgesessen oder deren Geschichte aufgesessen, wo sie komplett hinters Licht geführt wurde. Und am Ende trifft sie sich mit dem und er lädt sie zum Essen ein und erzählt mal, wie es eigentlich alles wirklich war. Und er ist halt frei, er ist damals nicht verurteilt worden, aber er ist schuldig. Und das ist so für sie so die größte Niederlage.
Ja.
Interessant an der Autorin ist eigentlich, dass sie selbst Strafverteidigerin ist. Und da und man weiß nicht, wie sehr verschwimmen hier so die Grenzen. Es gibt ja diesen einen Fall hier drin, der ging damals ja auch durch die Medien, den hatte ich ja damals auch erzählt, wo ein perverses Paar, muss man sagen, wo sich ein Mann als Mahlzeit vorgeworfen hat, sage ich mal.
Ach ja, stimmt, ja, genau.
Und das arbeitet sie jetzt hier aus. Also sie bekommt
der Kannibale von Rotenburg.
Richtig, der Kannibale von Rotenburg. So war der wirkliche Fall. Und hier ist es wieder so, sie bekommt halt einen Stick. Ich habe die Szene damals auch vorgelesen.
Ja.
Und sie beschreibt, was sie da sieht. Und das ist eben wie der auf der Bahre liegt und wie ihm erst die Genitalien abgeschnitten werden und wie er dann langsam zu Tode kommt. Und er wird halt auch nicht gefunden mehr. Also das ist wirklich eine harte Szene.
Ja, ich glaube auch, dass gerade so also Strafrichter, was sie so zu sehen bekommen,
ja.
Strafverteidiger, ja. Ja. Überhaupt ja. Ja. Juristen aus diesem Bereich, das ist schon hart, glaube ich.
Ja, ja. Ist es auch? Die Magie von diesem Buch ist ein bisschen, du hast so einen Fall durchgelesen, das ging mir damals zuletzt bei von Schirach auch so, als er Schuld geschrieben hat. Das kennt, glaube ich, auch jeder.
Verbrechen
ja. Ist es, genau. Da war das ja auch so, dass die Fälle so krass waren, dass man die auch nie wieder vergisst. Und das ist hier auch so ein bisschen so. Und das ist eben die Kunst, wie sie diese Geschichten erzählt. Und sie hat in einem Interview auch zum Beispiel gesagt, dass ihr Job, weil sie jetzt plötzlich diesen Roman geschrieben hat, ihr Job war ja immer Sprache. Das, was vom Gericht passiert, ist, dass ein Strafverteidiger, eine Strafverteidigerin, sich mit einem Anwalt auseinandersetzt, mit einem Staatsanwalt. Und das alles so funktioniert, dass du mit Worten versuchst, die Kronzeugen oder wen auch immer zu überzeugen, du sagst die Wahrheit.
Ja.
Der andere nicht. Du ziehst Vergleiche ran und so, du spielst eigentlich mit Sprache. Und das kann sie halt auch perfekt. Und deswegen ist es total logisch so in sich, dass sie auch dieses Buch geschrieben hat. Und ich kann einfach mal, und das ist fast schon willkürlich, mal einfach mal so einen Anfang vorlesen, um mal diesen Sog vorzumachen, der hier passiert. Und wo du sagst, ob man da aufhören kann oder eben nicht. Als Thomas Weber an einem Freitagabend im Spätsommer 2010 die Wohnungstür aufschloss, ahnte er nicht, dass sich sein Leben an diesem Tag grundlegend verändern würde. Larissa war am Nachmittag auf einer Lesung gewesen. Ihr letztes Buch war vor 2 Jahren erschienen, aber das Interesse ließ nicht nach. Der Verlag drängte trotzdem auf das Manuskript für den nächsten Roman. Thomas hatte Anrufe bekommen, in denen Larissa ihre Lektorin vertröstete. Erst war sie mit dem Charakter der Hauptfigur unzufrieden, dann war die Beziehung der Protagonisten nicht stimmig und schließlich funktionierte das Ende nicht. Thomas hatte Larissa angeboten, sich ein paar Wochen freizunehmen, damit sie sich ganz auf ihr Buch konzentrieren konnte. Keine Schulbrote schmieren, keine Fahrdienste zum Hockey- oder Klavierunterricht. Doch Larissa hatte abgelehnt. Zeit sei nicht ihr Problem. Thomas streifte die Schuhe ab und ging in den Flur. Larissa saß auf den Treppenstufen zum ersten Stock, ein Glas Rotwein in der Hand. Es war offensichtlich nicht das erste an diesem Abend. Ihre Bluse war am Ärmel gerissen. So, das ist erstmal irgendwie unspektakulär, aber was da beschrieben wird und was daraus wird und dass am Ende oder in dieser Geschichte sich Dinge komplett ändern, dass vielleicht die Larissa gar nicht die Autorin ist, dass Thomas vielleicht was damit zu tun haben könnte, da werden Texte geklaut, da geht es um Eifersüchteleien bis hin zum Narzissmus. All diese Geschichten verdichten sich halt zu einem dramatischen Mordfall jedes Mal.
Okay.
Und jeder Fall ist auf seine Weise so mitreißend und bringt so Dinge hervor, an die man nie denken würde. Also es gibt zum Beispiel einen Fall, den habe ich damals auch erzählt. Da geht es um eine Vergewaltigung von 11 Jungen, von einem jungen Mädchen in einer Diskothek. Die feiern ihren Junggesellenabschied.
Also 11 Typen haben damit zu tun?
11 Typen haben damit zu tun. Das ist eine Fußballmannschaft von so einem Dorfverein und einer von denen heiratet. Und die sagen, ihre Handys bleiben alle zu Hause. Alles, was hier passiert, bleibt unter uns. Es gibt keine Fotos, keine Mitschnitte, keine Telefonate, keine WhatsApp-Nachrichten. Wir sind einfach jetzt mal für uns. Die ziehen sich alle gleich an. Das ist wichtig zu wissen. und sehen alle gleich aus, mit einer Perücke und so weiter. Du erkennst sie also nicht. Und sie sind in dieser Diskothek und haben so ein Separé. Und im Separé gibt es Champagner, ist alles kaltgestellt, ist alles vorbereitet. Sie wollen halt Frauen abschleppen in dieser Diskothek. Und es gelingt ihnen auch, ein relativ junges Mädchen mit in dieses Separé zu nehmen. Und eigentlich will der eine nur was von ihr und es kommt zu einer Massenvergewaltigung. In einer zweiten Ebene, und so fängt dann die Geschichte an, geht einer von denen gegenüber an einen Döner, an eine Dönerbude, erbricht sich und geht nach Hause. Und der Wirt dieser, oder der Besitzer dieses Dönerladens ist ein wichtiger Zeuge, weil er hat ja diesen einen gesehen, der weggegangen ist. Nur alle sahen gleich aus.
Ja, also der weggegangen ist, war auch noch verkleidet dann.
Ja, aber der war es natürlich nicht, weil die Tat später passiert ist. Und jetzt geht es darum, kannst du alle verurteilen für diese Tat, weil alle waren an dieser Vergewaltigung auf irgendeine Weise beteiligt.
Nur der eine von der Pommesbude, der war nicht dabei.
Genau, genau. So, und das bringt eine juristische Frage auf. Weil einer müsste unschuldig ins Gefängnis gehen. Alle halten zusammen, diese 11 Jungs halten zusammen und jeder erzählt das Gleiche. Und keiner gibt das natürlich zu. Und das sind so juristische Feinheiten, die plötzlich da eine Rolle spielen, die neben der Geschichte noch so eine zweite aufmachen, die irre spannend ist. Und also ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. Ich habe jeden Abend, wenn ich, also ich habe so die Angewohnheit, dass ich abends im Bett immer noch gerne lese. Und
ja.
Und auch nicht nur 3 Seiten, weil ich dann einschlafe, sondern schon noch richtig lese. Du liest ja eher morgens, weiß ich. dass ich nicht aufhören konnte. Dann war eine Geschichte zu Ende und dann denkt man ja eigentlich so, jetzt ist gut, jetzt weißt du das. Und dann fängst du nur so an, den nächsten Anfang zu lesen und wieder baut sich dieser Wahnsinn auf. Und es ist dann auch, was Menschen in der Lage sind, anderen Menschen anzutun, wie perfide sie vorgehen, wie sie Gerichtsverhandlungen und Überführung voraussehen, sich darauf vorbereiten. All das ist in diesem Buch.
Krass.
Also wenn man sich ein bisschen so für Juristen interessiert, ein bisschen für Gerichtsverhandlungen, ich weiß, du hast auch so ein Faible dafür, ist dieses Buch der absolute Hammer. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage das wieder, es ist nicht schlechter als ein Ferdinand von Schirach. Buch, als er noch über seine Arbeit als Strafverteidiger gesprochen hat. Kein bisschen. Es ist absolut lesenswert, super spannend und man geht klüger raus, als man reingegangen ist in dieses Buch.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Meine Nummer 2.
Ja, ich muss die ganze Zeit immer an diesen Blogprozess denken, der gerade läuft.
Ja. Genau. Das wäre, das passt sehr gut, weil das würde hier super reinpassen. Also, wenn sie den erlebt hätte, als Strafverteidigerin, dann wäre das was. Es gab, also du liest, glaube ich, auch sehr vieles über diesen Blogprozess.
Ja, fast alles, ja.
Ja. Gab einen ganz interessanten Artikel, den ich jetzt gelesen habe, von einer Kolumnistin, die sich auf die Seite von der Frau Block gestellt hat.
Ja.
Und eigentlich so argumentiert hat, würde man nicht vielleicht auch so reagieren, wenn man die Chance dazu hätte, seine Kinder auf diese Weise wiederzukriegen? Und konnte sie das absehen, dass alles so war? Und es ist nicht eigentlich was Menschliches dahinter. Ich möchte das wirklich nicht bewerten. Überhaupt nicht. Niemand von uns weiß, was da tatsächlich passiert ist. Aber dass es immer noch neue Meinungen gibt und immer noch so Wendungen, finde ich total spannend.
Ja, ja, nur was mich daran so umtreibt, ist eben halt, dass jemand mit sehr, sehr viel Geld hat und dieses Geld einsetzt, um Recht zu bekommen. Ne? Und das scheint sie ja in diesem Fall zu tun. Und das ist etwas, was mich massiv abstößt an dieser Frau.
Ja. Mich auch. Also ich will das... Ganz, ich fand es nur interessant, diese Position einzunehmen.
Ja, klar. Ganz abgesehen davon, sie erzählt ja die Geschichte... Also eigentlich ging es ja nur darum...
dass sie jetzt da über diesen Punkt zum
Block... Dass sie so eine gewisse Cybersicherheit, dass sie da ein Interesse hatte. Also sie wollte ja ihre IT schützen.
Ja.
Und ich habe mich von Anfang an gefragt, und dafür braucht man Leute vom Mossad. Also ich meine, da kann ich doch in Hamburg irgendwie eine IT-Firma kontakten, einen Experten irgendwie und sagen, pass auf, ich habe hier ein Hotel und ich muss mich hier um die IT-Sicherheit kümmern. Damit würde ich Sie gerne beauftragen. Wozu der Mossad, Leute? Das war ganz ernsthaft.
Ja.
Also das ist doch zutiefst unglaubwürdig.
Es ist ja auch keine Gewalt gegen diesen verhassten Ex-Mann und so. Und genau das Gegenteil ist ja passiert. Aber das passt total zu diesem Buch.
Ja.
Das könnte eine Geschichte in diesem Buch sein. Und am Ende des Tages gibt es irgendein Urteil. Und eigentlich bist du dir nicht sicher, ob es das richtige Urteil ist.
Ja, klar.
Weil auch das findet statt mit absoluten Top-Anwälten, mit Top-Leuten, die genau wissen, was sie da sagen, was sie tun. Scheinen ja alle zu wissen, außer ihr. Sie redet sich da ja um Kopf und Kragen teilweise.
Ja.
Aber sowas, dieses Umfeld ist total faszinierend, finde ich.
Ja, ich glaube auch, dass das ein sehr faszinierendes
Buch ist. Das Buch ist der Hammer. Wirklich der Hammer. Ja.
Apropos Hammer.
Jetzt kommt schon deine Eins.
Jetzt kommt meine Nummer Eins. Der absolute Hammer des Jahres 2025. Die Spielerin von Isabel Lehn. Ich fand's wirklich einfach sensationell, dieses Buch zu lesen. Es geht um eine Frau, die nur mit A abgekürzt wird. Das irgendwie kenne ich eigentlich nur so von älteren Romanen, die wir so in der Schule gelesen haben. Mhm. Da ging es so um B und um C.
Ja, ja.
So fand ich immer befremdlich irgendwie.
Ich brauche das nicht. Ich finde das komisch. Es bringt auch so die namenlose Erzählerin.
Ja,
so.
Ja, genau.
Das brauche ich alles nicht.
Ja, aber in dem Fall, gut. Also Frau A. Frau A ist zum Zeitpunkt der Geschichte, als sie angefangen wird zu erzählen, ist Frau A Telefonistin im Kundendienst einer Nachrichtenagentur. Diese Nachrichtenagentur heißt DNA und sie arbeitet dort seit ein paar Jahren und diese Agentur steht kurz vor dem Konkurs. Sie bräuchte, um zu überleben, 3 Millionen Euro frisches Kapital und ausgerechnet diese Telefonistin wollte das Geld organisieren.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Und das Buch beginnt also mit einer Gerichtsverhandlung und ihr wird Insolvenzverschleppung und Betrug vorgeworfen. Mhm. Weil sie hat tatsächlich einen Investor besorgt, aber dieser Investor stellte sie als komplett unseriös heraus. Das heißt, naja, die Agentur hat jetzt sehr, sehr viel Zeit verloren wegen ihr, weil sie diesen Investor, weil sie den angeschleppt hat, der sich als völlig unbrauchbar herausgestellt hatte. Und das wird eher so, ihr wird also Insolvenzverschleppung auch mit angelastet.
Ja.
Später kommt heraus, also, dass sie als Investmentbankerin gearbeitet hat, um das ganz große Geld zu verdienen. Das war immer ihr Ziel. Mhm. Also man lernt nach und nach diese Frau kennen. Und ihr Ziel ist es, dass sie wollte immer das große Geld verdienen, diese A. Und kommt also sehr schnell zu dem Schluss, dass sie Bankerin werden möchte. Und sie geht dann nach ihrer Banklehre geht sie zur Zürich Investmentbank. Da ist sie 26 Jahre alt.
Er spielt in der Schweiz.
Das spielt dann in der Schweiz. Schöner Satz auch, jeder Anfang ist ein Davonkommen. Das ist so ihr Motto.
Ja.
Also sie hat in Göttingen studiert und will da einfach nur raus. Kommt dann in so eine Männerdomäne, so war das damals noch, ne? Im Investmentbanking-Bereich. Das war so eine Männergeschichte. Und sie war da so die einzige Frau, die dann in Zürich bei dieser Bank als Investmentbankerin angefangen hat. Sie lernt ihren Job da ziemlich schnell. Sie ist super intelligent, sie kann sich da auch super schnell anpassen. Und sie weiß, sie muss da mindestens ein Jahr durchhalten, richtig straff arbeiten, kaum schlafen und fängt dann auch langsam an, sich da einen Namen zu machen. Und sie weiß auch genau, worauf es ankommt. Sie muss nämlich auch viel, so ihr erstes Geld, was sie so verdient, das investiert sie so in ihr Äußeres.
Ja, ich mich an die Geschichte.
Genau,
ja.
Sie legt sehr viel Wert auf ihre äußere Erscheinung. So ein Motto von ihr ist nur, wer solide aussah, konnte rechnen. Nicht so altmodisch, denn wer altmodisch aussieht, kann nicht vorausschauen. Und solche Weisheiten ziehen sich so ein bisschen immer so durch diese ganze Geschichte. Es ist wirklich sehr interessant, ihren Weg da so mitzuerleben. Also wie sie in dieser Männerdomäne klarkommt, wie sie immer selbstbewusster wird. Wie sie auch sagt, eine Sprache aus der Damenumkleide, die auf Bescheidenheit und Rücksichtnahme setzt, wirkt hingegen unbrauchbar und deplatziert. Also sie weiß ganz genau, worauf sie sich da eingelassen hat, wie sie sich da auch drauf einstellen muss. Sie weiß ganz genau, wie sie da auch Erfolg haben kann. Und sie fängt dann langsam an, auch so nach und nach so ihre ersten Kunden da zu gewinnen, um mit denen zu arbeiten. Sie weiß intuitiv, was sie zu sagen hat. Sie kennt die notwendigen Floskeln, so lernt man sie kennen. Sie ist wortgewandt, sie ist lösungsorientiert. Sie akzeptiert die Hierarchien, die es da so gibt. Sie hält die Deadlines ein und so weiter. Lässt sich da also nichts zu Schulden kommen. Sie hat einfach nur das Ziel, da aufzusteigen.
Ja.
Und als Investmentbankerin erfolgreich zu werden und das ganz große Geld zu verdienen. Und sie weiß auch, dass sie ihre weibliche Stimme auch einsetzen muss, um am Telefon Kunden gegenüber gut rüberzukommen. Und das ist so ihr Weg, den sie da so geht.
Ja.
Und das Spannende ist, das Buch fängt ja so in der Gegenwart an, also sie vor Gericht, und dann wird so langsam ihre Geschichte erzählt und was hat sie da eigentlich gemacht in dieser Nachrichtenagentur, mit wem hatte sie so zu tun?
Und Insolvenzverschleppung kommt.
Ja, genau. Und warum engagiert die sich da eigentlich so? Also warum will sie da unbedingt so einen Investor finden?
Ja.
Und erst sehr viel später weiß man natürlich warum. Du lernst sie so kennen, wie sie auch so einen Typen, so einen Wirtschaftsberater da so kennenlernt, der im selben Haus wohnt wie sie. Und der beschreibt sie dann so, ja, so, die ist so ganz so unscheinbar, wirkt auf mich wie so eine Verlorene. Und er so, das ist doch so typisch dieses Männerding, er so als Wirtschaftsberater sieht also diese Frau, verschafft sich so einen Eindruck und denkt so, ja, der kann ich so die große weite Welt des Geldes so, ne? Das kann ich ihr so erklären. Und wenig später im Buch wird die Szene aus ihrer Sicht so erzählt und da fällst du echt vom Glauben ab.
Also eine ganz andere Realität sozusagen.
Wie sich das so unterscheidet, ja. Und wie der Typ sich auch total in sie getäuscht hat. Und das ist so das Tolle an diesem Buch irgendwie, wie diese Spielerin also beschrieben wird. Und auch hier gibt es so eine zweite Ebene, denn in Wirklichkeit wird hier beschrieben, der Weg der Deutschen Bank ins Investmentbanking. Die Deutsche Bank wollte ab einem gewissen Zeitpunkt, das war so in den 80er Jahren, wollte sie beim ganz großen Geld mitmischen. Vorher war die Deutsche Bank, das war vorher, ein ganz normales Geldinstitut, wenn man so
will. Ja.
Die hatten so mit Investmentbanking wenig am Hut. Aber so die großen Vorbilder, die saßen so in London, wo das ganz große Geld gemacht wird. Und da wollte die Deutsche Bank auch hin.
Ja.
Und im Grunde genommen wird genau diese Geschichte der Deutschen Bank erzählt. Es wird auch die Geschichte erzählt von Leo Kirch auch.
Ach, dem Medienmogul.
Genau.
Den man auch, nur kennt, wenn man älter ist.
Ja, genau. Und das spielt da auch so eine Rolle. Es wird auch thematisiert, eine ganz berühmte Londoner Investmentbankerin, die, ich glaube, 3 Kinder hatte und trotzdem eben halt eine der ganz Großen war. Auch das ist hier so Thema. Und wir werden so zurück entführt quasi in die Zeit von Alfred Herrhausen.
Ach.
So. Ja. Und das
gibt
ist
einen sehr guten Film mit dem.
Ja, eine Serie. Die ist wirklich gut.
Ja. Sehr gut, ja.
Ja. Mhm. Und das ist das Tolle an diesem Buch, dass du also auf der einen Seite so diesen Charakter hast, der so erfunden ist. Auf der anderen Seite ist das aber alles eingebettet in eine wahre Wirtschaftsgeschichte, in Bankenhistorie.
Ja.
Ich finde aber, man muss gar nicht so unbedingt jetzt sich mit Wirtschaft gut auskennen oder interessiert sein an dem, was Banken so machen, um dieses Buch toll zu finden.
Ja.
Weil es geht hier um die Figur A. Es geht darum, wie die sich entwickelt hat,
ja.
Diese Frau, was aus der geworden ist. Naja, ihre Geschichte da vor Gericht.
Ja.
Und was ist so ihre Vergangenheit? Was sind ihre Beweggründe?
Ja. Ja.
Und das ließ sich wirklich unglaublich toll. Also das Buch hat mich wirklich total begeistert. Eigentlich ja von der ersten Seite an. Und du willst natürlich wissen, wenn da vorne vor Gericht so eine unscheinbare Frau sitzt und wie so nach und nach die Geschichte von dieser Frau aufgerollt wird und wer sich dann wirklich dahinter verbirgt, das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
Ja.
Also das ist meine absolute Nummer 1 in diesem Jahr. Die Spielerin von Isabel Lane.
Schön. Also du bist sehr klar in deiner Nummer 1. Ich war das nicht ganz so, weil Elisa Hoven hätte bei mir auch die Nummer 1 sein können.
Ja.
Ich habe mich aber für ein Buch entschieden, einfach ein schönes Buch.
Ja, ja.
Und ich muss das gar nicht so lang machen, weil der Podcast gerade raus ist. Und das ist Benjamin Meyers und Strandgut.
Ach so, ja.
Ich habe das in der letzten Folge eigentlich rauf und runter sehr ausführlich beschrieben. Kann ich euch empfehlen, vielleicht mal reinzuhören, wenn euch für dieses Buch interessiert. Es ist eine Geschichte von einem One-Hit-Wonder eigentlich. Ein Mann, der in den 60er Jahren einen Hit geschrieben hat, einen Soul-Hit geschrieben hat. Damals vertraglich komplett über den Tisch gezogen wurde, noch zwei Nummern aufgenommen hat, die dann nichts wurden und überhaupt kein Geld damit verdient hat, also keinen Cent. Und jetzt wird er in reifem Alter, er ist inzwischen über 70, eingeladen in ein kleines englisches Dorf.
Ist übrigens den ganz Großen auch passiert, ne? Kein Geld verdient irgendwie.
Ja.
Habe ich kürzlich gelesen, fand ich ganz interessant. Der Bassist der Simple Minds hat ein Buch geschrieben. Derek Forbes heißt er. Relativ unbekannt. Also Fans der 80er wissen natürlich sofort, wissen das natürlich. Und der hat das genauso beschrieben. Also die waren ja in den 80ern richtig groß.
Ja.
Und waren viel auch auf Tourneen unterwegs, waren in der ganzen Welt unterwegs. Und der sagt auch, haben wir kein Geld mehr verdient. Wir haben da kein Geld verdient.
Unglaublich.
Ist das nicht schlimm?
Ja, das ist schlimm. Das ist so schlimm.
Ja.
Also dieser hier heißt Bucky. Und Bucky hat ein Northern Soul Hit geschrieben. Northern Soul ist im Grunde die Soul-Musik der Engländer.
Ja.
Und er hatte dieses eine einzige Lied geschrieben. Und das ging wohl dann auch einigermaßen, wurde so ein bisschen Hit. Aber dann ist er vergessen worden. Und erzählt wird jetzt die Geschichte, er ist alt. Er ist sehr krank auch. Also er ist jetzt nicht todkrank, aber er hat so Hüftprobleme, er kann nicht richtig gehen und er braucht ganz viel Medikamente. Diese Medikamente lässt er alle im Flugzeug, vergisst sie im Flugzeug und muss jetzt in diesem englischen Dorf, soll er ein letztes Mal auftreten oder wieder auftreten als ein Comeback. Und in diesem Dorf ist er ein Star. Die Leute dort warten auf ihn, das ist das Allergrößte, dass der alte Bucky nochmal auf die Bühne kommt, um seinen alten Hit zu singen. Und er lernt eine Dina kennen am Flughafen, die sich um ihn kümmern soll. Sie holt ihn ab, fährt ihn in ein wirklich abgewracktes Hotel in so einem typischen englischen Dorf, was so die besten Jahre lange hinter sich hatte. Und ist da ein paar Tage, um sich auf diesen Auftritt vorzubereiten. Was ein bisschen wahnsinnig macht, ist, dass der nicht einmal probt, dass man eigentlich gar nicht das weiß, kann er das dieses Lied noch singen.
Ja, genau.
Ich werde das auch nicht, weil alles läuft darauf, auf diesen Auftritt natürlich hinaus. Und es stellt sich raus, er ist eine absolut traurige, abgewrackte Figur. Er hat eigentlich 1000 Jobs gehabt, aber nichts hat ihm Geld eingebracht. Er hat immer so von der Hand in den Mund gelebt. Er leidet die ganze Zeit darunter, dass seine Frau kürzlich verstorben ist. Das ist so eine der Hauptgeschichten. Er zitiert sie, er erinnert sich. Das sind auch mitunter sehr traurige Szenen. Aber diese Dina, die ihn also abholt, die hat es eigentlich auch nicht viel besser erwischt. Die hat einen Mann, der wirklich schrecklich ist. Und die beiden nähern sich an. Es ist aber nicht so, wie man so denkt, dass jetzt verlieben die sich in eine Liebesgeschichte. Aber sie nähern sich auf so eine ganz geheimnisvolle Art und Weise an, tauschen sich aus, erzählen so ihre Geschichte gegenseitig. Und er wird dann auch interviewt, dann kommt eine Musikzeitschrift und will den großen Bucky nochmal interviewen. Und er kann es gar nicht glauben, wieso kommen denn hier Leute her und wollen sich mit mir treffen. Aber es ist Fakt, er ist dort in diesem kleinen Dorf immer noch bekannt.
Ja. Ja.
Weil diese Northern Soul-Szene hatte nie so richtig Stars. Es waren immer Musiker, die hatten ein, zwei Hits und dann sind die wieder verschwunden und er eben auch. Und Northern Soul gibt es auch, kann man mal googeln. Es gibt tolle, tolle Northern Soul-Sachen, finde ich. Habe ich letztes Mal schon, also Paul Weller, der Style Council, der hat mehrere Compilations rausgebracht mit vergessenen Northern Soul-Nummern. Da sind ganz tolle Sachen drauf. Und Bucky gehört, ist eben eigentlich einer, der dieses ganz typische Schicksal erlebt hat. Und er ist halt die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie an diese Tabletten zu kommen, eigentlich an Drogen zu kommen, damit der überhaupt wieder funktioniert. Das tut er nämlich nicht. Und er säuft sich jeden Abend die Hupe dicht und weiß dann auch einige Sachen nicht mehr. Und dann gibt es auch einen Abend, wo er dann wohl gesungen haben soll. Da kann er sich aber gar nicht dran erinnern. Aber alle anderen können sich daran erinnern. Und er ist halt, also Stück für Stück entfaltet sich diese ganze Geschichte. Da gibt es noch eine ganz, ganz schlimme Geschichte mit seinem Bruder aus seiner Jugend. Der ist halt ein harter Amerikaner, der abends unterwegs ist, der ist in Schlägereien verwickelt. Und so passiert eben auch was ihn bis heute eigentlich verfolgt. Und er will eigentlich ein Highlight ist, er will mit seinem Bruder einmal zu einem James Brown Konzert. Und da passiert eben was Schreckliches, was er in diesem Buch dann erzählt. Aber er sagte halt, James Brown kann eigentlich gar nicht singen, aber die Energie, die er hatte, war unerreicht.
Ja,
und,
ja.
Das macht Spaß für Leute, die sich für Musik interessieren, auf der einen Seite. Aber es ist auch so eine tolle Erzählung. Und diese ganze, du hast ja damals Offene See, glaube ich,
genau, ja,
vorgestellt. In einer der ersten Ausgaben übrigens, weiß ich noch. Und er erzählt diese Geschichte halt an diesem Nordseedorf in England. Die Leute gehen dort früh schwimmen, also machen Eisbaden sozusagen. Die Diener macht das immer, will ihn dazu überreden, er macht das dann aber nicht. Und diese ganzen Dialoge mit den beiden sind so toll, so lesenswert, so tiefgehend. Und es wird trotzdem immer diese Geschichte vorangetrieben. Ist ein ganz, ganz großer Geschichtenerzähler für mich.
Okay, ja.
Ja, das ist so das Buch, was mich in diesem Jahr eigentlich am meisten begeistert hat, weil es so ein schönes Buch ist.
Okay,
irgendwie.
Ja.
Ich habe gedacht, in so einem Jahr, wo so viel Scheiß passiert ist, kann es mal was Schönes geben. Und das ist ein schönes Buch. Auch wenn das jetzt nicht wahnsinnig positiv ist, aber es macht wahnsinnig irre Spaß, dieses Buch zu lesen. So, hätte auch Elisa Hofen, hätte auch bei mir in diesem Jahr die Nummer 1 verdient. Aber man muss sich für irgendwas entscheiden. Und jetzt habe ich mich für diesen sehr klassischen Roman eigentlich entschieden.
Ja, toll.
Ja.
Alter Schwede.
Vielleicht konnten wir euch ein paar Tipps geben.
Das glaube ich auch.
Für den Anfang des Jahres, Bücher aus 2024 noch nachholen, die man noch nicht gelesen hat.
Last-Minute-Geschenke vielleicht auch.
Oh, das ist aber sehr Last-Minute. Aber soll es ja geben. Leute, die am 24. morgens losgehen und Geschenke kaufen. Dann wäre das was. Dann gibt es 6 Bücher jetzt zur Auswahl. Ja.
Ja, was für ein tolles Lesejahr.
Ein sehr schönes Lesejahr.
Ich weiß schon, mit welchem Buch ich ins nächste Lesejahr starten werde.
Ich auch. Ich habe schon gelesen. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
Ich mich auch. Und damit sind wir am Ende unserer Top 3.
Wir ein hoffen, Highlight im Jahr, jedes Jahr wieder und dieses Jahr auch.
Ja, und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Werden das auch im nächsten Jahr wieder angehen.
Natürlich. Wir freuen uns auf viele Folgen, auf eure Kommentare, auf eure Likes. Welche Bücher habt ihr gelesen? Was gefällt euch? Was wollt ihr mehr hören? Vielleicht auch über uns. Folgt uns gern.
Ja.
Und dann bleibt ihr auf dem Laufenden.
Genau. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Musikliste, die da von Michael erstellt wird.
Ich auch, sehr. Werden wir Gebühren feiern.
Ja, ich bin echt gespannt, was er da so für Titel ausgräbt.
Ja.
Da bin ich echt mal gespannt drauf.
Ja.
Das wird nochmal ein Highlight und dann kann Weihnachten erstmal kommen.
Ja, wir wünschen euch ein schönes Fest, einen guten Rutsch und sind nächstes Jahr wieder für euch da.
Entspannt euch und viel Spaß beim Lesen.